Es ist wichtig, nicht nur Blutwerte für sich allein zu betrachten. Wenn jemand stolz sagt, ich war bei meinem Arzt und habe ein beispielsweise großes Blutbild machen lassen, muss man sich dann genauer anschauen, was das dann bedeutet und wie man das letztendlich auch einordnen kann.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Blut lügt nicht. Das haben wir alle irgendwie schon mal gehört oder gelesen. Blut lügt nicht. Die Wahrheit steckt in unserem Blut. Ja, es ist tatsächlich so. In wenigen Millilitern stecken Informationen über Entzündungen, unseren Stoffwechsel, Hormonstatus, unsere Nährstoffversorgung und manchmal eben auch über ernsthafte Erkrankungen. Trotzdem schauen viele Menschen auf ihr Blutbild wie, naja, wie auf einen Zahlensalat oder wie eine Fremdsprache. Klar, wer sowas noch nie gesehen hat, die ganzen Daten und Werte, die ganzen Fachbegriffe, ein Laie kann damit nichts anfangen. Und man muss auch ehrlich sagen, das ist mein Eindruck, man denkt manchmal auch, einige Ärzte wissen gar nicht so richtig, welche Werte da wie wo erhoben werden und wie sie dann am Ende auch interpretiert werden sollen. Sorry, ich will niemanden persönlich um Gottes Willen hier angehen, aber so manchmal mein Eindruck, beim Arzt so richtig viel Ahnung, wie alles funktioniert, in diesem konkreten Fall haben die vielleicht auch nicht. Was bedeuten also CRP, HbA1c oder Ferritin? Sind Normalwerte automatisch auch Optimalwerte? Wann sollten wir genauer hinschauen? In dieser Health Nerds Folge sprechen wir also darüber, wie Blutwerte richtig einzuordnen sind. Wir wollen wissenschaftlich fundiert einen Blick drauf werfen, ohne Panik, aber eben auch ohne Verharmlosung. Wir erklären also, welche Werte sind relevant, welche Werte werden vielleicht überschätzt oder auch übersehen und warum eben Kontext wichtiger ist als eine einzelne Zahl. Eine spannende Folge. Ich bin sehr gespannt, was wir lernen. Matthias Baum, unser Gesundheitswissenschaftler, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, ich habe es ein bisschen dramatisch gerade eingangs formuliert, dass vielleicht man den Eindruck haben könnte, dass einige Ärzte beim Thema Blutbild, ich will nicht sagen überfordert sind, aber auch nicht so tief drin sind, wie man das vielleicht als Patient manchmal glaubt oder hofft. Was sind deine Erfahrungen oder wo würdest du sagen, beim Thema Blutbild, was sind die größten Missverständnisse und Fehler, die häufig gemacht werden, sowohl auf Patienten- als vielleicht auch auf Kollegenseite?
Also erstmal fängt es wahrscheinlich schon damit an, über was wir hier überhaupt sprechen, ne? Weil wir testen das Blut auf verschiedene Bestandteile, zelluläre Bestandteile, Mikronährstoffe, Funktionsparameter, um Aussagen über Organe zu bekommen. Und wenn du den Begriff des Blutbildes schon benennst, da fängt es eigentlich schon mit an, dass wir hier über zelluläre Bestandteile des Blutes sprechen und man sich so vorstellt, ja, ich gehe zu meinem Arzt und sage mal, mach mal ein großes Blutbild. Und das große Blutbild gibt dir dann die Auskunft über deine zellulären Bestandteile in dieser Momentaufnahme. Ja, vielleicht in der Einordnung, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo Labordiagnostik, Blutdiagnostik im Speziellen gefühlt in die Hände von interessierten Menschen gegeben wird und ich möchte mal ein paar Informationen über mich bekommen, aber um da die Lanze ganz klar zu brechen für alle Ärztinnen und Ärzte, Therapeutinnen und Therapeuten, es ist ein diagnostisches Tool im Grundsatz. So, das bedeutet, ich habe in der medizinischen Versorgung quasi ein Gespräch mit meinem Arzt, eine Anamnese, eine körperliche Untersuchung. Und dann habe ich bestimmte Hypothesen, die ich im Idealfall falsifizieren möchte, also herausfinden möchte, ist das etwas oder ist das nicht? Also testet man bestimmte Laborparameter. So, ich habe quasi eine gezielte Auswahl. Was wir heute mehr und mehr sehen, ist eher umgekehrt, dass man sagt, okay, lass einfach mal checken und so einen Status quo bestimmen. Und da stimme ich dir zu, dass die Möglichkeiten der Interpretation, also Blutwerte zu lesen, zu verstehen, Zusammenhänge auch zu unterschiedlichen Parametern herauszuarbeiten, dass das nicht die primäre Aufgabe eigentlich auch der Labordiagnostik zu Beginn war. Und von daher muss man hier, glaube ich, etwas unterscheiden, wie wird es überhaupt angewendet. Von daher ist es definitiv ein sehr spannendes Feld und freue ich mich sehr, dass wir heute darüber sprechen.
Ja, also mein Eindruck ist, vielleicht wenn ich das auch noch ein bisschen korrigieren darf, ich glaube die Erwartungshaltung bei vielen Patienten oder Laien ist vielleicht eine etwas andere, als dann manchmal vom Arzt vielleicht auch geliefert wird. Ja, also ich denke irgendwie, Mensch, mach mal ein Blutbild und dann habe ich so einen Status quo und weiß wirklich, wie es um mich steht. Aber wahrscheinlich, das werden wir jetzt auch von dir lernen, so einfach ist es am Ende eben doch nicht. Ja, es ist eine Momentaufnahme Und ich habe es eingangs auch gesagt, es ist immer natürlich kontextbezogen. Ja, also einzelne Werte in Bezug auf bestimmte andere Symptome oder Krankheitsbilder haben dann vielleicht eine höhere oder eben niedrigere Relevanz. Der Wert alleine sagt erstmal gar nicht so viel aus. So, ja. Wir tasten uns dann nach und nach ran. Lass uns nochmal einen kurzen Überblick geben. Unser Blut, wir haben eine tolle Folge darüber gemacht, kann ich auch sehr empfehlen, können wir auch hier in den Shownotes nochmal verlinken. Und nochmal kurz zusammengefasst in 30 Sekunden von dir, was ist unser Blut und was macht diese Flüssigkeit so auch wissenschaftlich außergewöhnlich?
Na gut, grundsätzlich wissen wir, in unserem Blut haben wir quasi die Möglichkeit eines Transportsystems. Das ist das Medium, das durch unsere Gefäße geht und dementsprechend jedes einzelne Organ, jedes einzelne Gewebe, jede einzelne Zelle versorgen kann mit Nährstoffen. Sauerstoff ist ein typisches Beispiel, aber natürlich auch den Abtransport von CO2 beispielsweise, was quasi über das Blut transportiert werden kann. Gleichzeitig haben wir natürlich im Blut selbst Bestandteile. Das heißt, wir können das grob einteilen in feste und flüssige Bestandteile. Fest wären quasi zelluläre Strukturen. Da kennen viele die roten Blutkörperchen, Blutblättchen und weißen Blutkörperchen. Und wir haben in den flüssigen Bestandteilen gelöst Mineralien, Spurenelemente, Vitamine, Fettsäuren, was dann auch immer über das Blut transportiert wird. Gleichzeitig natürlich auch verschiedene Enzyme von unterschiedlichen Organen. Und hier tritt genau das ein, um das vielleicht noch zu dem vorherigen Punkt auch noch mit abzuschließen. Wir haben circa 5 bis 6 Liter Blut. Man kann das quasi am Körpergewicht ausrechnen. Das zirkuliert den ganzen Tag und natürlich unter höherer körperlicher Belastung noch mal etwas mehr und unterschiedliche Regulationen. Wo fließt das Blut dann hin? In Muskulatur oder in innere Organe oder wie auch immer. Und am Ende haben wir immer die Möglichkeit, Nährstoffversorgung abzudecken, aber auch Thermoregulation zu betreiben und so weiter und so fort. Also ein super spannendes Feld, wenn wir über Blut sprechen. Aber wenn wir so eine kleine Blutprobe da rausnehmen, auch wenn es eine Flüssigkeit ist und alles homogen gelöst ist darin, hole ich mir eine Information quasi aus dem Körper raus. Aber es ist wichtig, nicht nur Blutwerte für sich allein zu betrachten. Das finde ich immer wichtig zu unterstreichen. Und wenn jemand stolz sagt, ich war bei meinem Arzt und habe ein beispielsweise großes Blutbild machen lassen, muss man sich dann genauer anschauen, was das dann bedeutet und wie man das letztendlich auch einordnen kann.
Blutbild ist ein gutes Stichwort. Wir alle kennen diese Begriffe großes Blutbild, kleines Blutbild. Vielleicht kannst du uns das mal unterscheiden und mal zur Einordnung geben. Was wird bei einem kleinen Blutbild ermittelt und welche Werte werden bei einem großen Blutbild aufgenommen?
Ich glaube, das ist der zentrale Punkt, den viele vor Augen haben, dass sie synonym verwenden, Blutlabordiagnostik mit Blutbild. Aber rein per Definition ist Blutbild ein sehr starres Konstrukt, was das angeht. Das heißt, im Blutbild werden grundsätzlich nur die zellulären Bestandteile untersucht. Das heißt, wir untersuchen rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen und Thrombozyten in ihrer Anzahl. Das ist das kleine Blutbild. Nicht mehr und nicht weniger. Rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen, Thrombozyten, Blutplättchen. Und nochmal, die Anzahl wird hier bestimmt. Und jetzt sagt man, ja, okay, ich will nicht nur ein kleines Blutbild haben, ich will ein großes Blutbild haben. Dann haben wir ein sogenanntes Differentialblutbild. Und differenziert werden hier die unterschiedlichen weißen Blutkörperchen. Viele wissen das, dass die weißen Blutkörperchen, die sogenannten Leukozyten, sich unterscheiden in Zellen des erworbenen Immunsystems, des angeborenen Immunsystems, bestimmte Zellen, die wichtig sind, wenn es um allergische Reaktionen geht, parasitäre Reaktionen geht oder sogenannte Monozyten gehören auch mit dazu. Und diese Differenzierung finden wir dann im großen Blutbild. Wir bleiben immer noch dabei. Es geht um die Anzahl, die dann hier bestimmt wird. Und beim Differentialblutbild, sprich die weißen Blutkörperchen nicht nur in ihrer Anzahl zu bestimmen, sondern in ihrer Relation untereinander, um ein bestimmtes Immunmuster beispielsweise feststellen zu können. Was meine ich mit Immunmuster? Beispielsweise eine akute Entzündungsreaktion oder eine chronische Entzündungsreaktion oder viel zu viele Lymphozyten, die beispielsweise nachgewiesen worden sind, die werden dann quasi im Labor differenziert und die Aktivität untereinander mit dargestellt. Aber Felix, das ist es. Wenn du zum Arzt gehst oder irgendwo hingehst und sagst, ich hätte gerne ein großes Blutbild, hast du nicht das, was viele jetzt assoziieren. Ja, aber Moment mal, was ist mit meinen Elektrolyten beispielsweise? Was ist mit meinem Stoffwechselsystem, mit meinen Leberwerten und meinen Nierenwerten und vielleicht mit meinem Lipidstoffwechsel, Fettstoffwechsel, Cholesterinstoffwechsel? Das wollte ich doch eigentlich mit dabei haben. Ja, aber das hat mit einem großen Blutbild nichts zu tun.
Aha. So, das heißt also auch, und das habe ich nämlich selber auch schon erfahren, man muss schon speziell, wenn man selber sich mit beschäftigt und so ein Blutbild oder Werte haben möchte, man muss das speziell bestellen. Also ich weiß zum Beispiel, Vitamin D ist ein Wert, der wird standardmäßig nicht mit untersucht. Man muss man wirklich sagen, ich möchte bitte beim Blutbild, dass sie auch meinen Vitamin D-Wert bestimmen.
Nochmal, du verwendest gerade synonym das Wort Blutbild und sagst, ich hätte gern zu meinem Blutbild auch meinen Vitamin D-Status oder meinen Vitamin D3-Status. Also nochmal, um da auch den Ärztinnen und Ärzten gerecht zu werden, in dem normalen Betrieb, dem Praxisbetrieb, ist es nicht so, dass wir hier im Dienstleisterverhältnis sind und ich gehe mal eben in der Praxis vorbei und sag mal, gib mal so einen Bestellzettel ab, das hätte ich gerne mal bestimmt. Es gibt Praxen, die da mitgehen, auch wenn es um den Selbstzahlermodus eben geht, dass man sagt, okay, mir ist es das wert, ich möchte das gerne wissen. Es gibt natürlich Werte, die krankheitsbildbezogen, symptombezogen mitbestimmt werden. Das machen viele Ärzte auch, dass sie eben erkannt haben, ja, dieses Vitamin D3-Thema könnte ein wichtiger Aspekt sein. Also checken wir mal den Wert, wie der aussieht und sie entscheiden sich selbst dafür. Oder bei Müdigkeit und Erschöpfungsthemen schaut man vielleicht doch nach einzelnen Vitaminen nochmal mit dazu. Vitamin B12 beispielsweise. Oder man schaut auf die Schilddrüsenfunktion und so weiter. Aber das ist alles ausgelagert und hat mit dem Blutbild als Begriff nichts zu tun. Ja, aber wie gesagt, ich möchte es nicht so im Bestellmodus stehen lassen, aber wenn man hingeht und sagt, okay, mich würde das interessieren, gibt es hier die Möglichkeit, diesen Status zu bestimmen, dann muss man explizit sagen, um was es einem dann natürlich geht. Oder ich habe natürlich einen Arzt, der sich auch intensiv damit auseinandersetzt und sagt, naja, ich weiß schon, welche Richtung du darüber nachdenkst. Check-up heißt dann unter Umständen auch Stoffwechsel Parameter mitzubestimmen, vielleicht sowas wie eine Mitochondrienfunktion oder zumindest erste Hinweise, Hormonstatus, Informationen zum Thema Entzündung. Das gibt es nämlich noch mehr als nur die zellulären Bestandteile im Blutbild.
So, also der erste Mythos oder das erste Missverständnis, mit dem wir hier aufräumen, großes Blutbild heißt nicht automatisch großer Gesundheitscheck, oder? Nein. Um das mal ganz klar zu sagen.
Es geht nur um Struktur im Blut. Zelluläre Bestandteile, habe ich davon zu viel, zu wenig oder sind sie in einem guten Bereich, wie man das einordnen könnte? Ich glaube, da sprechen wir gleich auch noch zu. Und für die Funktion haben wir höchstens etwas zu den weißen Blutkörperchen, das man erkennen könnte. Gibt es ein entzündliches Geschehen, chronisch entzündliches Geschehen auf zellulärer Ebene? Aber nicht alles andere, was wir uns in der Blutlabordiagnostik dann eigentlich noch vorstellen.
Also es geht um die Blutzellen, nicht um den Stoffwechsel, nicht um Hormone, nicht um Mikronährstoffe, keine Leberparameter, kein Blutzucker, kein Vitamin D habe ich mir hier notiert. Das ist nicht Teil eines großen und eben auch nicht eines kleinen Blutbilds. So, also habe ich verstanden. Dann lass uns da weiter durchkämpfen sozusagen. Ja, welche Blutwerte sind denn für, ich sag mal, einen gesunden Erwachsenen wirklich relevant? Oder anders gesagt, wenn du nur 5 Werte kontrollieren würdest, welche wären das?
Das ist die beliebte Frage, die einem dann schwer fällt, sich fix auf etwas einlassen zu können.
Klar. Der Hintergrund welche ist folgende. Welche 5 von deinen 7 Kindern sind die liebsten? Ich weiß, das ist das Problem.
Genau. Und das eigentliche Problem fängt schon damit an, warum soll ich mich darauf festlegen? Das heißt, wir müssen uns jetzt gemeinsam einmal darauf festlegen, dass wir quasi das in einer Gesundheits-Check-up-Logik uns vorstellen. Also sprich, wenn ich in der Praxis Labordiagnostik durchführe, dann auch nicht irgendwie wild und einfach nur alles, sondern natürlich gezielt mit dem Hintergrund und mit der Zielsetzung, mit dem Patienten dann natürlich auch in der Praxis vorbeikommen. Sprich, wollen Sie einfach nur mal einen Check-up haben oder wollen Sie einen bestimmten Gesundheitsstatus bestimmt haben, also stoffwechselseitig vielleicht eher, so Thema Glukose, Insulinstoffwechsel. Gibt es bestimmte Vorerkrankungen, wo man eher drauf achten würde? Ich möchte das unterscheiden, weil jetzt natürlich einige sagen würden, ja, mein Gott, dann wird ja vielleicht gar nicht auf bestimmte Nährstoffe geschaut, wenn ich jetzt folgende Dinge nenne. So, das heißt, für einen grundsätzlichen erweiterten Blick über das große Blutbild hinaus, was durchaus interessant sein könnte, wenn ich irgendetwas mit besteht, würde ich eher betrachten, so wenn wir über Langlebigkeit und Ähnliches denken, dann finde ich sehr spannend, mehr Informationen, ich habe es gerade schon so angedeutet, Glucose-Insulin-Stoffwechsel herauszufinden. Und die erste Möglichkeit, die man dafür wählen könnte, wäre der Langzeitblutzuckerwert, der sogenannte HbA1c-Wert. Natürlich könnte man jetzt sagen, vertiefend möchte man herausfinden, wie ist aber auch der Insulinspiegel im nüchternen Zustand und wie ist mein Blutzuckerwert im nüchternen Zustand. Dann könnte man sowas wie einen Homer-Index mitbestimmen. Dann könnte man dem Thema quasi nachgehen. Langzeitblutzuckerwert, vielleicht das nur zur Erklärung. HbA1c klingt irgendwie ziemlich komisch. Hb ist die Abkürzung von Hämoglobin. Das teste ich im großen Blutbild mit und im kleinen auch. Also der Blutfarbstoff. Und was wird hier getestet? Ich versuche es immer simpel auszudrücken. Zucker gelangt in die roten Blutkörperchen und dieses Zucker kristallisiert an diesem Hämoglobin, an diesem Eiweiß aus. Und das kann ich messen. Ich gucke mir also die prozentuale Verzuckerung des Hämoglobins an. Und Langzeitblutzuckerwert deshalb, weil rote Blutkörperchen nach 120 Tagen in der Milz und der Leber abgebaut werden. Und dann weiß ich, okay, wie war der Blutzuckerwert im Durchschnitt in den letzten 120 Tagen? Und wie wir wissen, ist das Thema stoffwechselseitig Glucose, Insulinstoffwechsel, ist nur indirekt Insulin natürlich mit dem Thema dabei. Aber ein großes, wenn wir auf unsere gesundheitlichen Problemstellen, Engstellen in unserer westlichen Welt dann gerne draufschauen. Von daher wäre das für mich ein wichtiger Punkt. Dann für viele das Thema Eisen und Eisenversorgung ist auch ein super spannender Aspekt. Da gibt es natürlich auch mehrere Möglichkeiten, das zu erweitern. Der erste Schritt könnte aber schon mal sein, neben dem Blutbild, vielleicht nochmal einen Eisenspeicherwert mitzutesten, den sogenannten Ferritinwert. Quasi, um herauszufinden, habe ich genügend Eisenspeicher, um mich damit grundsätzlich erstmal gut zu versorgen. Das ist für viele so ein Thema. Wir wissen, dass Eisenmangel die häufigste Mikronährstoffunterversorgung weltweit ist. Ja, Eisenmangelanämien leiden weltweit ca. 2 Milliarden Menschen drunter.
Unfassbare Zahl. Auch dazu haben wir schon eine Folge gemacht, ja.
Genau. Und was jetzt schnell versucht wird, viele erkennen das für sich auch, sind vielleicht auch in einem Geschlecht oder in einem Alter, wo es nochmal mehr vorkommen würde. Also speziell Frauen im gebärfähigen Alter, zusammengepaart mit Menstruation, haben wir einen Eisenverlust. Vielleicht kommen noch gewisse Ernährungsaspekte mit hinzu. Und man sagt so, ach, mir geht's nicht gut, ich habe Energiemangel, ich habe brüchige Fingernägel, mir fallen die Haare aus, wie auch immer. Also gehe ich zu meinem Arzt, sage, ich habe diese Symptome. Der Arzt sagt, alles klar, ich checke mal das Blutbild. Jetzt wissen alle, was mit Blutbild gemeint ist. Ich könnte meine roten Blutkörperchen und meinen Hämoglobinwert mitbestimmen und würde daran festmachen, nee, sie haben keine Eisenmangelanämie. Der Ferritinwert gibt mir aber Aufschluss, ob ich vielleicht doch einen latenten Eisenmangel habe. Natürlich kann man das erweitern, aber Felix, du gibst mir ja nur diese 5 Werte, 4 bis ja. 5 Werte. Dann würde ich dem Thema der nächsten großen Bürde unserer Gesellschaft nachgeben, nämlich dem Thema Entzündung, und würde einen Entzündungsmarker mitbestimmen, der nennt sich CRP, das ist C-reaktive Protein, wird in der Leber produziert. Ich würde es in einer bestimmten Form messen, nämlich den sogenannten hochsensitiven CRP-Wert, haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. CRP wird in der normalen Klinik ständig bestimmt, um herauszufinden, wie aktiv ist das Immunsystem, gibt es Hinweise für bakterielle oder virale Infektionen, weil die dann unterschiedlich stark mit ansteigen. Wir gucken eher darauf, ob wir Hinweise für eine Form der stillen Entzündung vielleicht bekommen können. Und dementsprechend ist das auch in Verbindung mit dem Eisenhaushalt ein super spannender Parameter, weil, wir haben schon mal zugesprochen, wenn es zu entzündlichen Situationen kommt, wird Eisen quasi zurückgehalten. Es kommt zu Mangelsymptomen. Wenn chronische Entzündung besteht, kann es eben genau dazu kommen, dass Eisen zwar eigentlich im Körper vorhanden ist, aber in Zellen zurückgehalten wird und wir dann Symptome eines Eisenmangels mit haben, obwohl es entzündungsbedingt ist. Und Entzündung ist ein Thema, was man durchaus mit abklären kann. Und der letzte, lass mich da mindestens mal einen Bereich noch draus machen, wäre so etwas rund um, passt ehrlicherweise auch zum Glucose-Insulin-Stoffwechsel, wäre sowas wie Triglyceride mitzubestimmen, Cholesterinstoffwechsel und dann natürlich spezifischer drauf zu schauen, also nicht nur Gesamtcholesterin sich anzuschauen. Wir wissen, Cholesterin als fettähnliche Struktur, die hauptsächlich in der Leber produziert wird. Wir wissen, okay, Ernährung hat da einen gewissen Einfluss drauf. Und wir wissen auch, wenn dieses Cholesterin in der Blutbahn transportiert wird, dann gibt es bestimmte Transporter, das sogenannte LDL-Cholesterin, was dann gerne oxidiert und zu Entzündungsreaktionen führt. Jetzt haben wir eben schon die chronische Entzündung festgestellt. Dann gibt es Entzündungen im Gefäßsystem und es entsteht etwas wie Arteriosklerose. Das ist einmal das LDL-Thema. Wenn man spezifischer haben möchte, das sogenannte Lipoprotein A, das ist quasi eine bestimmte Unterform des LDLs, was genetisch bedingt ist, man hat es erhöht oder eben nicht erhöht, wäre eben so ein passender Faktor, den man sich mit anschauen kann. Und wenn man dann noch herausfinden möchte, wie arterogen, also gefäßschädigend das sein kann, kann man noch sowas wie ApoB mitbestimmen. Das ist quasi spezifisch das Partikel, was dann die Entzündung quasi in den Gefäßwänden mit auslösen kann. So, und nochmal, diese Werte beziehen sich jetzt erstmal so, wie könnte ich dieses Feld etwas erweitern? Mhm. Und wer jetzt sagt, ja, aber was ist mit Vitamin D, Omega-3-Index, B12, andere B-Vitamine mitzubestimmen? Alles berechtigt in bestimmten Situationen oder wenn ich zumindest so einen Mikronährstoffcheck machen möchte, das ist eher für mich so die Erweiterung Stoffwechselcheck.
Spannend. Eine Nachfrage habe ich zu diesem CRP, unbedingt, also zu diesen Entzündungsmarkern, ja, nur dass ich es richtig verstehe. Das heißt, dieser Wert liefert mir keine Antwort auf die Frage, was habe ich für eine Entzündung, sondern eher ist irgendwo in meinem Körper eine Entzündung aktiv.
Genau.
Okay.
Und das ist im Kontext, deswegen gucken wir bei diesem HSCRP auf das Thema der stillen Entzündung. Also machen wir es mal anders. Bei einer akuten Entzündung macht es medizinisch, ärztlich Sinn herauszufinden, den CRP zu bestimmen, ob das was Virales oder Bakterielles ist.
Das kann ich daraus ablesen.
Das kann man quasi ablesen in der Höhe des Wertes. Mhm. Ist jetzt keine hundertprozentige Messgenauigkeit, aber zumindest mal eine Orientierung zu bekommen. Mhm. Bei einem akuten Infekt sehe ich dir an, wenn du vor mir sitzt, dass die Entzündung im Nasenrachenbereich gerade stattfindet, ja, und sich vielleicht auch systemisch auswirkt. Bei der stillen Entzündung oder chronischen Entzündung oder niedriggradig chronische Entzündung geht es ja darum, dass wir ein anderes Problem haben, wo es zu anhaltenden, leichten Entzündungsreaktionen kommt. CRP wird produziert durch ein Zytokin, das nennt sich Interleukin 6. Ein proentzündlicher Botenstoff, der von Immunzellen produziert wird und dann dockt es an der Leber an und dann sagen die Leberzellen, alles klar, wir produzieren mal mehr CRP. Und dann kann man daraus ableiten, okay, wo entstehen denn häufig chronisch entzündliche Prozesse? Und dann sind wir natürlich schnell wieder bei dem Thema Darm und Darmbarriere oder bei übergewichtigen Menschen mit hohem viszeralen Fettanteil natürlich auch im Fettgewebe selbst. Das wären so typische Ansatzpunkte, die man daraus ableiten könnte.
Ganz kurzer Ausflug in die Welt der Krebspatienten. Auch dort ist das Blut ein wichtiger Indikator für Krebszellen im Körper. Wie wird das gemessen? Nur, dass wir das einmal verstehen. Welche Werte sind da relevant? Sind es auch Entzündungswerte oder sind es Krebsmarker oder was wird dort im Blut gesucht?
Also das kann man auch nicht hundertprozentig verallgemeinert beantworten. Es gibt, und das haben viele schon mal gehört, sogenannte Tumormarker, ja, die dann quasi assoziiert ansteigen zu bestimmten Krebserkrankungen. Die sind aber kein qualitatives oder detailliertes Messinstrument, wo ich nachher herausfinden kann, okay, wo genau findet das statt. Das kann eine Orientierung sein und auch ein erhöhter Marker heißt noch nicht unbedingt, dass es dann ein bösartiger Tumor am Ende des Tages sein muss. Manchmal wird es im Rahmen bestimmter Krebstherapien mit eingebaut, auch als Verlaufsparameter mitzubestimmen, ne, weil es Eiweißstrukturen sind, Tumormarker sind Eiweißstrukturen, die dann von bestimmten Zellen mehr und mehr produziert werden. Und dann kann das ein Hinweis sein, dass man dann aber auch weitergeht in der Diagnostik. Das heißt auch hier, ich bestimme das im Blut, aber es endet nicht dort, ne? Sondern der Wert gibt mir dann die Auskunft darüber, okay, wie machen wir vielleicht weiter? Ist der Wert irgendwann so stark erhöht, dass man beispielsweise sagt, wir brauchen mal ein bildgebendes Verfahren, also MRT, CT, wo wir dann uns auch immer befinden, um herauszufinden, ist da vielleicht irgendetwas? Irgendwo muss es herkommen.
Also, wie ich gesagt habe, unser Blut lügt nicht. Es enthält unglaublich viele Informationen über unseren Körper, über unsere Gesundheit oder eben auch Krankheit. Trotzdem, und das ist ein wichtiger Punkt, Matthias, der Kontext. Ja, also diese Werte allein. Ich stelle mir jetzt zum Beispiel mal die Frage, du hast vorhin auch gesagt, also gerade so Blutzucker, Insulinwerte werden da gemessen. Das ist natürlich schon sehr abhängig, was habe ich für einen Lifestyle, beziehungsweise wie habe ich vielleicht kurz vorher mich ernährt, wie habe ich geschlafen, wie ist mein Stresslevel. Wie ist meine allgemeine Gesundheit? Habe ich vielleicht einen Infekt gerade in mir? Also wie belastbar ist denn überhaupt ein einzelnes Blutbild? Macht das überhaupt Sinn oder muss man eh über einen längeren Zeitraum mehrere Blutbilder machen, um es auch wirklich valide vergleichen zu können?
Ja, du sagst es, es ist das Thema des Kontextes. Also warum bestimme ich ein Blutbild oder weitere Parameter mit dazu. Das kann eine Verlaufsthematik sein, die man sich gerne mit anschauen möchte. Das kann, wenn ich jetzt so den Klassiker nehme, Menschen, die sich eher mit so einer allgemeinen Symptomatik wie Müdigkeit, Erschöpfung herumschlagen, Konzentrationsprobleme und Ähnlichem, nichts so richtig haben, aber irgendwie ja schon eingeschränkt in ihrem Alltag sind, zum Arzt gehen und mal was checken lassen wollen, dann wäre, wie gesagt, ja das Blutbild nur auf zellulärer Ebene der Ausschluss, ob irgendetwas dramatisch ins Argen geraten ist oder wir irgendwo eine Problematik sehen können. Wenn wir dann weitere beispielsweise Mikronährstoffe bestimmen oder Stoffwechselparameter, Leberparameter, Nierenparameter, um herauszufinden, gibt es da irgendeine Schädigung, Problematik, dann sind die natürlich beeinflussbar. Im medizinischen Sinne würde man aber sagen, okay, sind die klinisch auffällig? Also ist das irgendwie viel zu niedrig oder viel zu hoch? Fällt das aus dem Referenzbereich raus und haben wir damit die Beweisführung, dass es daran liegen könnte, dass die Symptome mit entstehen? So, und wenn ich mir jetzt bestimmte Mikronährstoffparameter anschaue, ne, Thema Ferritin, Eisenhaushalt, Eisenspeicher, habe ich gerade eben schon mit angeschlossen. Vitamin D3, Vitamin B12, so die Klassiker. Wenn du natürlich vor einer Messung gerade etwas eingenommen hast oder ein paar Stunden vorher oder schon etwas einnimmst, dann bestätigst du nur damit, okay, das scheint ja adäquat anzusteigen. Das ist bei wasserlöslichen Vitaminen, B-Vitaminen, dramatischer, auffälliger. Vitamin D3 als fettlösliches Vitamin braucht etwas, aber durchaus beeinflussbar, wenn ich halt am Morgen vor einer Blutentnahme das noch zu mir genommen habe. Und das Gleiche gilt natürlich mit Essen auch. Das heißt, wenn wir auf den Blutzuckerspiegel oder Triglyceride schauen, dann beeinflusst das natürlich den Anstieg oder den Abfall, der entstehen kann. Deswegen werden typischerweise standardisiert Blutwerte nüchtern abgenommen. Man kann die auch nicht nüchtern abnehmen, aber bestimmte Sachen haben dann eben eine veränderte Aussagekraft. Dessen muss man sich einfach an der Stelle bewusst sein. Das heißt, Themen wie Ernährung, Supplementierung beeinflussen logischerweise die Werte. Deswegen setzt man es ja dann eigentlich irgendwann auch mit ein, wenn man eine Mangelsituation festgestellt hat. Aber wenn ich natürlich einen aussagekräftigen Wert haben will, sollte man ein bisschen Pause, auch ein paar Tage Pause lassen, was die Einnahme angeht, um zu sehen, ist so ein Wert dann im Retest vielleicht auch adäquat angestiegen. Und bin ich am Ende des Tages jetzt dann wieder besser damit versorgt und korreliert das mit meinem subjektiven Empfinden? Mir geht's auch besser. Ich fühle mich energetischer beispielsweise. Meine Haare fallen nicht mehr so stark aus oder was dann auch immer. Ja, und nicht nur Ernährung und Supplementierung spielen eine Rolle, sondern natürlich auch Bewegungsverhalten. So, wenn ich so einen nüchternen Blutzuckerwert bestimmen möchte und entscheide mich nüchtern aus dem Haus zu gehen, und fahre mit meinem Bus zu meinem Arzt beispielsweise und der Bus fährt mir fast vor der Nase weg und ich sprinte da noch schnell hin und habe sehr kurz danach eine Blutzuckermessung, dann wird sich auch so ein Blutzuckerwert beispielsweise mit verändern. Das ist der Vorteil des Langzeitblutzuckerwertes. Das ist quasi damit rausgerechnet im weitesten Sinne. Es geht um den Mittelwert über die letzten 120 Tage.
Spannend. So, und ein Thema, was sich da natürlich auch stellt, Referenzbereiche. Also, ich habe selber schon erlebt, man macht so einen Bluttest und der Arzt sagt, alles super, Ihre Werte sind alle im Normbereich. Passt. Ja, da wird auch gar nicht, also in meinem Fall war es so und ich habe es ehrlich gesagt auch bei Freunden gehört, da wird gar nicht groß drauf eingegangen, dass man sich hinsetzt und jeden einzelnen Wert durchspricht, sondern das heißt, nichts Auffälliges, alles ist so, wie sein soll. Ja, so, Punkt. Ja. Ich weiß, viele Leute gehen dann einfach damit nach Hause. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen, naja, ich will nicht sagen enttäuscht, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass mir der Arzt dann mehr erklärt, was die Werte im Einzelnen bedeuten. Und die Frage, die ich an dich habe, Matthias, heißt denn, die Werte sind im Normbereich auch, dass sie im Optimalbereich sind?
Ja, ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt und auch wieder eine Frage der Perspektive darauf. Mhm. Ne? Jetzt hast du deinen Arzt dazu überredet, lassen Sie uns bitte mal ein paar mehr Laborparameter checken. Der selbst sagt, naja, aber warum? Dir geht's doch eigentlich gut. Ja, die Optimierung steht vielleicht jetzt so gar nicht im Vordergrund. Dann wird man sich die Werte anschauen und da helfen einem natürlich die Labore, weil die Werte, die außerhalb des sogenannten Referenzbereiches liegen, rot angemarkert sind. Sie sind entweder zu hoch oder zu niedrig. So, und jetzt kommt die nächste synonyme Verwendung, die ich immer wieder höre, nämlich dass Referenzbereiche gleich Normalbereiche sind. So, und normal ist aber nicht so normal, wie wir uns das vorstellen und Referenzbereich übrigens auch nicht. Der Referenzbereich bezieht sich auf eine Vergleichspopulation, die im Normalfall, deswegen unterscheiden sich viele Labore voneinander, nicht nur von der eigentlichen Messmethodik, sondern auch von den Referenzbereichen, welche Messungen in diesem Labor eingegangen sind. So, das bedeutet, da kommen natürlich alle hin. Gesunde Menschen, kranke Menschen, sehr hohe Werte, sehr niedrige Werte, alles Mögliche. Deswegen seht ihr diese Spanne der Referenzbereiche teilweise enorm. Wenn man sich damit auseinandersetzt, sieht man das auch. So, und wenn ich natürlich die Unterstützung habe, das heißt in der Normalbevölkerung sehe ich bei 95%, die landen dann irgendwo da drin, ganz unten, ganz oben, aber noch nicht aus diesem Raster rausfallend, dann könnte ich das übersetzen als im Vergleich zu 95% der Bevölkerung stimmt das. Aber wir können uns ja vorstellen, gaußsche Normalverteilung, es betrifft unterschiedlich viele Menschen und jeder Organismus funktioniert auch ein bisschen anders. Das heißt, wir haben natürlich nicht so einen Normalwert, der vielleicht schon uns genetisch eingespeichert ist, aber den wir nicht in Zahlen übersetzt haben. Ja, von daher müssen wir uns natürlich dran orientieren, was sind dann gute Werte? Es ist gar nicht so einfach am Ende des Tages. Das heißt, gerade so für Mikronährstoffe, Vitamin D3-Haushalt und Ähnlichem, guckt man sich das natürlich mit an und sagt, okay, wir wollen vielleicht aus dem unteren Drittel rauskommen, eher so zu 60 Nanogramm pro Milliliter beispielsweise, wo dann irgendwie ein Wert ungefähr mal landen sollte. Und jetzt geht's auch nicht nur um Wertoptimierung, aber was sich daraus ableitet ist, und Eisen oder Ferritin ist so ein schönes Beispiel, weil ich kenne Labore, da ist der Referenzbereich, liegt der zwischen 10 Nanogramm pro Milliliter bis 300 Nanogramm pro Milliliter. Ja. Hm. Und nimm mal Kontext, du hast es eben auch eingefordert, eine Frau beispielsweise, die sagt, oh, ich bin erschöpft und müde, vielleicht eine stärkere Menstruation als sonst oder man hat andere sportliche Aktivitäten, die Ernährung ein bisschen umgestellt und man misst den Ferritinwert und der liegt bei 12 oder 15 Nanogramm pro Milliliter. Dann liegt der im Referenzbereich, der ist nicht angemarkert und man würde sagen, ja mein Gott, das reicht dann schon aus, weil das passt zu 95% der Bevölkerung. Du liegst da irgendwo drin. Aber für einen selbst ist es unter Umständen zu niedrig. Und deswegen heißt Normalbereich schon falsch in der Wortwahl selbst, in Referenzbereich definitiv nicht der Optimalbereich, der sich individuell stark unterscheiden kann. Und bei bestimmten, gerade auf Mikronährstoffebene, Vitamin D3-Haushalt, Eisenhaushalt, sehen wir, wenn das schon erniedrigt ist und noch gar nicht klinisch auffällig, es für viele eben bedeutet, okay, mir fehlt hier definitiv dann beispielsweise Eisen oder Vitamin D3 und das könnte ein entscheidender Faktor dabei sein. Dann ist der optimale Bereich definitiv irgendwo anders.
So, wichtiger Punkt auch, haken wir ab. Und jetzt ist natürlich die nächste Frage, Matthias, du hast schon ja es vorhin gesagt, Arztpraxen sind natürlich kein Dienstleister im klassischen Sinne, wo ich hingehe und irgendwas bestelle oder mal eben mitnehme. Wo würdest du hingehen? Für Leute, die interessiert sind an ihren Blutwerten, geht man zu einem Labor direkt, was quasi das ausliefert und nehme ich diese Zahlen dann beispielsweise oder die Analyse dann mit zu meinem Arzt und spreche mit ihm darüber? Ja. Oder gibt es ja andere Möglichkeiten? Ich sag mal, Kollegen wie du, auch in deiner Praxis, du machst auch Blutwerte, arbeitest damit. Was würdest du empfehlen? Wie gehe ich davor, wenn ich interessiert bin, einfach mehr über meinen Körper erfahren möchte?
Ja, genau. Dann würde ich definitiv empfehlen, entweder mit meinem Arzt im Vorfeld dazu einmal zu sprechen und auch einmal abzufragen, kann ich das hier machen? Können wir das besprechen? Ja oder nein? Oder kann ich Werte besorgen und wir besprechen die zusammen? Ihr wisst oder viele wissen, wie der Praxisalltag abläuft, dass die Zeit vielleicht nicht dafür da ist. Aber es gibt viele Ärzte und Therapeuten, die sich genau darauf spezialisiert haben. Das heißt nicht nur zur reinen Gesundheitsoptimierung, sondern auch im Rahmen bestimmter Erkrankungen passende Laborparameter ergänzend das Bild eben zu erweitern und in den passenden Kontext zu bringen. Und das führt mich zu diesem Thema der Direktlabore. Wir fangen ja heute gerade erst an, dieses Thema einmal so ein bisschen nochmal dafür zu sensibilisieren, ein paar Aspekte mit anzusprechen. Das Feld ist groß, auch das, was man testen kann, wie gut die Testungen sind. Da gibt's so viel drüber zu sprechen. Und nur weil ich sage, ich würde gerne mal Vitamin B12 bei mir bestimmen, ist es nicht so, dass ich dann den optimalen Wert und optimal nicht im Bereich, sondern den passenden Wert letztendlich finde. Ist das nämlich eigentlich eine inaktive Form des B12, die ich bestimme, oder ist das eine aktive Form, die ich bestimme? Und was ist der Unterschied zwischen inaktiviert und aktiviert? Und könnten sich die Werte vielleicht stark unterscheiden? Das gleiche Thema, wo wird etwas gemessen? Messe ich es intrazellulär, also sogenannte Vollblutparameter, um herauszufinden, steckt das auch in den Zellen drin? Wir nehmen dann auch wieder unsere Blutzellen, typischerweise Erythrozyten, und gucken, wie viel steckt davon in der Zelle, nicht nur in den flüssigen Bestandteilen des Blutes. Also Ort der Messung, Messmethodik, welche Parameter braucht man eigentlich, in welcher Situation? Ich habe jetzt eben nur so ein paar Werte angerissen, ne? Und nochmal, das geht nicht um Vollständigkeit, sondern einfach nur mal so ein paar Eckpunkte in der Erweiterung mit dazu. Was brauche ich dann für mich individuell? Und die Frage, mit Verlaub, lässt sich aus Laienperspektive oft schwer beantworten. Übrigens auch aus Expertenperspektive, wenn man selbst von etwas betroffen ist. Das kenne ich bei mir selbst auch. Ich mache nicht bei mir selbst den diagnostischen Part, ne, sondern mache das gepaart mit Kolleginnen bei mir aus der Praxis zusammen, die sich das mit mir zusammen anschauen. Das heißt, wenn ich eine Idee habe, worum es mir geht, dann suche ich mir einen Arzt, Therapeuten, Therapeutin, die genau darauf sich quasi spezialisiert haben, um diesem Wunsch nachzugehen, kannst du mir mal sagen, was in meinem Blut abgeht, um daraus etwas abzuleiten. Und nochmal, es geht nicht nur um Blutdiagnostik oder nicht nur um diagnostische Parameter als alleiniges Merkmal und sonst brauchen wir keine weiteren Informationen. Das ist natürlich auch nicht der Fall. Aber es macht wenig Sinn, ein Direktlabor aufzusuchen und einfach mal zu testen. Das kenne ich bei vielen, die dann sagen, ich habe das gemacht, habe dafür auch viel Geld bezahlt. Ach, wer hätte es gedacht, wenn ich mir die jetzt anschaue, habe ich keine Ahnung, was das bedeutet. Also fange ich an zu googeln, irgendwelche KIs zu verwenden, um irgendwelche Informationen zu bekommen, ist nicht die ideale Idee und Vorstellung.
So, und dann stellt sich natürlich auch die Frage generell, wann würdest du sagen, ist es ratsam, einen Bluttest zu machen? Wie gesagt, wir sprechen immer über einen gesunden, erwachsenen Menschen, der jetzt nicht irgendwelche Probleme hat. Gibt es bestimmte, ich sag mal, Altersschwellen, wo man das macht, wenn man 40, 50, 60 wird? Klar, Frauen, die schwanger werden, wir beide haben das natürlich auch erlebt bei unseren Frauen, da werden dann Bluttests gemacht. Aber für Menschen, die also weder schwanger noch krank, sondern als gesunde Erwachsene durchs Leben gehen, würdest du sowas empfehlen, einmal im Jahr zu machen, einen Bluttest oder alle 5 Jahre oder gar nicht, sondern erst, wenn man irgendwie Beschwerden hat? Gibt es da irgendeine Faustregel, die wir alle mitnehmen können?
Ja, ich finde, eine ganz einfache Faustregel ist an der Stelle schwierig und ich möchte auch nicht für die, die uns zuhören, und jetzt habe ich das eben auch schon so ein bisschen angesprochen, dass das auch eines meiner Gebiete ist, mit denen ich mich beschäftige. Ich möchte jetzt nicht irgendwie vermitteln, so alle müssen die ganze Zeit sich ihr Blut durchtesten lassen. Ja? ja. Ich möchte das ganz klar nochmal an der Stelle mit betonen. Ich kann es total nachvollziehen und ich kenne viele Menschen, die wirklich auch an die Thematik und was das finde ich insofern sehr spannend, an die Thematik rund um Gesundheit wirklich in, nennen wir es mal, Optimierungsgedanken rangehen. Ne? Und nicht immer höher, schneller, weiter, aber so in der Selbsteinschätzung einfach auch diesen objektiven Messparameter oder die unterschiedlichen Parameter mit herangezogen haben möchten, weil man übersieht vielleicht irgendetwas. Man fühlt sich ja irgendwie ganz wohl, aber man kennt es ja mit zunehmendem Alter, dass dann vielleicht doch das ein oder andere Wehwehchen oder Energielevel, irgendwie unterscheidet sich das ein bisschen so. Und da kann ich verstehen, jetzt verlassen wir so ein bisschen diese rein gesund Ebene. Ich fühle mich immer topfit und gesund. Wenn ich also gerade mit Blick auf verändertes Energielevel, ist so der Klassiker, Konzentrationsthemen, in der Reflexion, wie sieht eigentlich so meine Ernährung aus, dann kann man den Themen schon nachgehen. Aber ich möchte jetzt, wie gesagt, niemanden dazu bringen, der sagt, mich interessiert das Thema gar nicht und ich komme schon ganz gut zurecht. Dann kann man Labordiagnostik auch genau in dem medizinischen Kontext lassen und für den Fall, wenn irgendwelche Symptome auftreten, genau die Parameter dann quasi mitbestimmen. Und wenn ich aber sage, ich möchte selbst mehr über mich erfahren, ohne dass ich jetzt irgendwelche akuten Beschwerden habe oder auch chronisch anhaltenden Beschwerden habe, dann kann man damit vielleicht einmal starten und von dort aus entscheiden. Ne? Du merkst, Felix, so die klare Empfehlung, es muss jedes Jahr sein, würde ich auch nicht bei jedem sagen. Und dann auch vielleicht nicht so das gesamte Laborparameter-Panel, sondern dann wirklich gezielt und ausgewählt, wo man vielleicht herausgefunden hat, okay, das sind typische Schwachpunkte, ne? Weil es ernährungsbedingt vielleicht ist oder wie auch immer, dass man das quasi dann detaillierter nochmal im Blick behält. Von daher ist so ein vielleicht eine Jahresrhythmik etwas, was man sich dann vorstellen könnte. Und ansonsten, wen sowas interessiert, sich wirklich mal umschauen, wen findet man bei sich in der Gegend und bei wem kann man das dann mal durchführen, um mehr über sich an der Stelle ja auch zu erfahren. Das gehört ja auch mit dazu.
Informationen über Entzündungen, Stoffwechsel, Hormonstatus, Nährstoffversorgung, das alles steckt in wenigen Millilitern unseres Bluts. Das alles können wir testen, aber, und das ist unser großes Learning, das alles wird nicht automatisch getestet, weder in einem kleinen noch in einem großen Blutbild. Beim Blutbild, Matthias, korrigier mich, aber das habe ich mir notiert, da lernen wir also vor allem über die Blutzellen. Es geht nicht um Stoffwechsel, nicht um Hormone oder Mikronährstoffe. Wenn wir Parameter wie beispielsweise Vitamine, Vitamin D, Vitamin B12 testen lassen wollen, dann sind das Werte bzw. eine Analyse, die wir extra anstoßen müssen, aber keine Analyse im klassischen Blutbild.
Das ist korrekt.
Super. So, ansonsten wieder viel gelernt, viele Missverständnisse und vielleicht auch falsche Erwartungen aus der Welt geräumt. Ich finde es ein unglaublich spannendes Feld, unser Blut. Wie gesagt, wir verlinken euch in den Shownotes auch noch einmal unsere Episode zum Thema Blut. Ja, wenn ihr mehr erfahren wollt, wie unser Blut aufgebaut ist, was da alles genau drin ist und wie das im Körper funktioniert. Hochspannende Folge, die wir euch in die Shownotes packen. Am Montag hören wir uns wieder mit dem nächsten Deep Dive zu einem speziellen Thema. Ich freue mich drauf. Bis dahin, Leute, bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Health Nerds. Der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.